Die Gnade Gottes und die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Drei Fallschirmspringer sitzen mit ihrem Trainer in einem Sportflugzeug und bereiten sich auf ihren ersten Sprung vor. Um die Anspannung zu nehmen, geht der Trainer mit seinen Schützlingen noch einmal alle Details durch. Wenn ihr das Flugzeug verlassen habt, zählt ihr langsam bis drei, dann zieht ihr die Reißleine und der Fallschirm öffnet sich. Was mache ich denn, wenn der Fallschirm nicht öffnet? Fragt einer der Springer. Das ist kein Problem. Dann zählst du noch einmal bis drei und ziehst die Reißleine des Ersatzschirmes, antwortet der Trainer. Und wenn sich der auch nicht öffnet, will der Springer wissen. Dann hilft nur noch beten. Ruf den Namen Jesu an. Als das Flugzeug die Absprunghöhe erreicht hat, verlässt ein Fallschirmspringer nach dem anderen die Maschine. Plötzlich hört der Trainer ein Klopfen neben sich an der Seitenscheibe. Als er aufsieht, sieht er einen seiner Springer, wie er sich durch hektische Armbewegungen versucht, in der Luft zu halten. Er ruft: Trainer, wie war noch mal der Name? Wohl dem, der beten kann. Auch der Predigttext, den ich für heute Morgen ausgesucht habe, spricht über das Gebet. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Jakobusbriefes die Verse 13 bis 15. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch guten Mutes ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Jakobus ist davon überzeugt, unser Glaube prägt unser Handeln. Und darum empfiehlt er Gebet für folgende Lebenslagen. Gebet in schlechten Zeiten, Gebet in guten Zeiten und gemeinsames Gebet in Zeiten der Krankheit. Gebet in guten und in schweren Zeiten, das geht notfalls alleine, obwohl es immer besser ist, Beter um sich zu wissen, gemeinsam zu beten. Aber für die von Jakobus erwähnte dritte Form des Gebetes interessieren wir uns heute Morgen besonders. Denn es spricht uns direkt als Gemeinde ein. Es spricht in die Gemeinde mitten hinein. Das Gebet für Kranke. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Christoph Schlingensief, der vor 5 Jahren im Alter von 49 Jahren an Krebs starb, schrieb in seinem Tagebuch: Nicht die Krankheit ist das Leiden, sondern der Kranke leidet, weil er dem System ausgeliefert ist, weil niemand in diesem System bereit ist, ernsthaft mit ihm zu sprechen. Klar, Diagnose, Prognose, Therapie, es wird beinhart aufgeklärt. Aber wirklich miteinander gesprochen wird nicht. Dabei könnte man allein dadurch helfen, dass man mit den Menschen spricht, zu Gedanken animiert oder nach Ängsten und Wünschen fragt. Denn dann wäre der Kranke wieder am Prozess beteiligt. Dann wäre er aus dieser Statik befreit, die einem die Krankheit aufzuzwingen versucht. Krankheit, davon ist auch Jakobus überzeugt, geht alle an. Die Kranken selbst, ihre Angehörigen, aber eben auch die Gemeinde, zu der sie gehören. Und so sagt der Älteste, Beauftragte der Gemeinde sollen zu den Kranken gehen, für sie beten und sie salben. wenn Sie oder Angehörige krank werden? Wen rufen Sie an? Natürlich erst einmal die medizinischen Fachleute. Und Gott sei Dank hat sich die Medizin und unser medizinisches Versorgungssystem in den letzten 2000 Jahren unfassbar weiterentwickelt. Das alles kannte Jakobus nicht, das kannten die Menschen im ersten Jahrhundert nach Christus nicht. Und doch glaube ich, dass Jakobus Aufforderung, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, nicht überholt ist. Denn neben der medizinischen Versorgung braucht ein kranker Mensch mehr. Und das wissen wir alle, die wir selbst schon einmal krank waren oder wo es Angehörige betroffen hat. Es braucht Zuwendung, echtes Gespräch, das Gefühl, nicht alleine zu sein. Schlingensief weist da in seinem Tagebuch eindrucksvoll darauf hin. Tatsächlich erlebe ich es eher selten, dass Menschen gezielt eine Pfarrerin oder einen Pfarrer anrufen, weil sie krank sind. Kranken Menschen begegne ich meist eher zufällig, bei einem Geburtstagsbesuch, bei einer Begegnung en passant. Hin und wieder werde ich auch von anderen, Gott sei Dank, darauf hingewiesen. Dort ist jemand krank oder pflegebedürftig und würde sich bestimmt über einen Besuch freuen. Und ich bitte Sie und euch inständig, sagen Sie mir und den Kolleginnen und Kollegen Bescheid, wenn Sie von kranken Menschen wissen, die sich über einen Besuch freuen würden. In einer großen Innenstadtgemeinde wie der unseren erfahren wir das nicht automatisch. Gerne kommen wir zu einem Besuch. Aber Jakobus weist mit Recht auf die Fürsorgepflicht der ganzen Gemeinde hin. Wer krank ist, der bitte die Ältesten der Gemeinde zu sich. Der Dienst des Gebetes, des Besuchens ist nicht nur den Amtsträgern aufgetragen, auch nicht Einzelnen, sondern den Ältesten. Und diesen Hinweis finde ich richtig und weise. Er beugt der Abhängigkeit Kranker von einzelnen Menschen vor und bewahrt umgekehrt Einzelne, Beter oder Seelsorger davor, alleine die Last der Seelsorge zu tragen. Wer sind die Ältesten, von denen Jakobus spricht? Das Presbyterium, das wäre die wörtliche Übersetzung. Zweifellos ist es Sache des Leitungskreises, dafür Sorge zu tragen, dass es in der Gemeinde Seelsorge, Besuchsdienst, Gebetsdienst gibt. Aber Gebet für Kranke ist auch Sache der Berufung und Beauftragung. Ich bin so dankbar, dass es hier in der Versöhnungskirchengemeinde seit vielen Jahren das Gebet für Kranke gibt, getragen von einem Team von so 8 bis 10 Menschen. Und wir erleben, viele Menschen können das tun, für Kranke zu beten. Entscheidend ist, dass sie selber sich diese Aufgabe zutrauen oder es auf dem Herzen haben, dass sie in irgendeiner Form die Möglichkeit hatten zu lernen, wie das geht und schließlich, dass die Erkrankten ihnen vertrauen und erleben, wenn diese Menschen für mich beten, dann tut mir das gut. Neben Pfarrerinnen und Pfarrern können das Mitglieder des Presbyteriums sein, Menschen, die bei einem Besuchsdienst mitmachen, aber ebenso auch andere Gemeindeglieder, die merken, ich möchte das gerne tun oder lernen oder Gott beruft mich dazu. Und genau so erlebe ich die Zusammensetzung des kleinen Teams hier in der Versöhnungskirchengemeinde. Einmal im Monat, in der Regel am letzten Donnerstag im Monat, gibt es hier in der obersten Stadtkirche, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren schon, ein Gebet für Kranke, wo sich Menschen immer ein kleines Team von 2, 3 Leuten Zeit nimmt, für und mit Kranken zu beten. Um das besser planen zu können, bitten wir immer um kurze vorherige telefonische Anmeldung. Das Ehepaar Schmitz übernimmt die Koordination. Und dann werden die Menschen, die sich angemeldet haben, von 2, 3 Leuten erwartet. Wir fragen nach, und dann setzen wir uns ganz schlicht hier vorne vor den Altar im Angesicht des Gekreuzigten und Auferstandenen beten wir. Genauso gut ist es aber auch möglich, dass wir zu Kranken nach Hause kommen oder dass wir es einfach ganz schlicht nach dem Gottesdienst tun. Bitte sprechen Sie uns dafür an. Es ist etwas Kostbares, dass es das gibt, und wir möchten gerne immer wieder dazu einladen und das bekannt machen. Was ist Inhalt eines solchen Gebetes? Wie Jesus selbst es manchmal getan hat, wenn Leute Kranke zu ihm brachten, so kann man einfach und schlicht fragen, wie geht es dir oder ihnen meistens? Worunter leidest du? Was ist dein Wunsch an Gott? Wofür sollen wir beten? Bei manchen kann das der Wunsch sein, wieder gesund zu werden. Es kann auch der Wunsch sein, der Kranke möge lernen, mit der Krankheit zu leben und zurechtzukommen, ohne sich dauernd zu grämen. Es kann auch die Bitte sein, dein Wille, Gott, geschehe. Gib mir die Kraft zu tragen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Kraft, tätig zu werden, wo ich etwas verändern kann. Ja, und auch die Klage über die Krankheit hat ihren Platz. Gott will, dass wir leben. Und mit Luther können wir darauf bestehen, dass man Gott mit der Klage die Ohren reiben darf, dass sie rot werden. So hat er das einmal plastisch ausgedrückt. Klagen, Gott die Ohren reiben, dass sie rot werden. Das Leben lesen wir in ganz vielen Psalmen. Und ich denke dabei oft an den Psalm 88. Das sieht man der deutschen Übersetzung nicht an. Aber dieser Psalm, der endet plötzlich mitten im Satz, so als gäbe es keine Worte mehr, die das Leid, das Unaussprechliche ausdrücken können. Und so geht das Reden vor Gott in Schweigen vor Gott über. Und auch das ist gut. Paulus sagt ja im Römerbrief, dass sich in solcher Klage der Geist Gottes selbst unserer Schwachheit, auch unserer Wortlosigkeit annimmt. Und das, wo wir nicht mehr klagen und bitten können, dass Gottes Geist in uns übernimmt. Wenn wir für Kranke beten, geschieht das immer in der Demut. Gott ist der Handelnde. Darum werden Menschen, die für andere beten, niemals versprechen können, du wirst geheilt. Das meint Jakobus auch nicht. Er sagt, der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben. Ja, das glaube ich auch. Es steht allein in Gottes Hand, einen Kranken aufzurichten. Auch unser Gebet für Kranke geschieht im Horizont des Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören zu Gott. Und doch richtet Gott auf. Sei es, dass er einen kranken Menschen so aufrichtet, dass er die Kraft findet, gesund zu werden, ganz plötzlich. Oder in einem längeren Prozess, durch die Kunst der Ärzte und durch Gebet. Wer vermag zu sagen, wo da welcher Anteil ist? Oder er richtet einen Menschen so auf, dass er oder sie es lernt, mit der Krankheit und den Einschränkungen zu leben, ohne dabei bitter zu werden. Oder das Aufrichten geschieht so, dass sich das Leben, dass sich die Beziehungen ändern, dass auch Vergebung, Neuanfang erfahrbar wird. All das sind Möglichkeiten, wie Gott uns heil machen kann. Heil heißt nicht kerngesund, aber heil heißt auf jeden Fall, dass wir Gottes Liebe und seiner Menschenfreundlichkeit begegnen und diese uns berühren und verändern wird. Und so gehört auch die Berührung eines Kranken, wenn das gewünscht wird, zum Gebet dazu, als Segensgeste, indem die Hand berührt wird oder eben durch das Salben, von dem Jakobus spricht. Das Salböl, einfaches Olivenöl oder ein Duftöl, was immer man zur Verfügung hat, Das ist ein spürbarer, ein fühlbarer Trost. Weniger zum Heilen, als vielmehr zum Lindern der Schmerzen. Kein Wundermittel, sondern Ausdruck der persönlichen Zuwendung. Das nutzen wir ja auch oft nach dem Anbetungsgottesdienst, wenn wir Gebet und Segnung anbieten. Und ich weiß es aus einer anderen Gemeinde, dass einmal eine Dame kam und sagte, das tut mir so gut, wenn für mich gebetet wird, wenn ich gesalbt werde, da berührt mich endlich mal einer. Ich lebe alleine und wo erlebe ich da schon Berührungen? Auch das tut alleine gut. Der frische Duft des Salböles, die Berührung, das Gefühl, gesehen, angesehen zu werden von Menschen und von Gott. Und da sollte niemand an eine letzte Ölung denken. Es geht nicht beim Salben um Bereitung zum Sterben, sondern um Heil und Leben. Die Ölsalbung ist seit der frühen Christenheit kein Sterbesakrament, sondern ein Lebenszeichen. Und so hat es auch das Zweite Vatikanische Konzil wieder bestätigt. So bleibt ein Mensch, auch wenn er oder sie krank ist, verbunden mit Gottes Lebensmacht. Ein letzter Gedanke. Hat Krankheit etwas mit Sünde oder mit nicht genug Glauben zu tun? Jakobus schreibt ja, das vertrauensvolle Gebet der Ältesten wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Das haben Menschen Jesus auch einmal gefragt, als ein Unglück geschehen war. Wer hatte denn daran Schuld? Die, die das Unglück betroffen hat? Jesus hat das entschieden abgelehnt. Er verneint es, eine Krankheit, ein Unglück auf Sünde zurückzuführen, sie gar als Strafe zu bezeichnen. Jesus hat den Kranken den Glauben nahegebracht und ihre Beziehung zu Gott erneuert. So haben wir es auch vorhin in der Schriftlesung aus Markus 2 gehört. Jesus tut beides. Er schenkt dem Kranken körperliche Gesundheit, aber auch Vergebung und damit Heilung der Beziehungen, Heilung dessen, was kaputt war in seinem Leben. Denn nicht dieser Kranke ist ein Sünder, sondern Krankheit an sich ist Zeichen der Gottesferne und der Todesverfallenheit der Menschheit diesseits von Eden. Darum haben alle es nötig, darum tut es allen gut, seien sie nun gesund oder krank, dass die Beziehung zu Gott erneuert wird. Wir wissen heute viel mehr über die Zusammenhänge zwischen Leib und Seele. Und so glaube ich, dass auch diese tiefe Weisheit in den biblischen Schriften verankert ist, dass wirklich Heil ein Mensch nur werden kann, wenn sein Leib nicht immer wieder durch eine belastete Seele beunruhigt, bedrückt oder beeinträchtigt wird. Glaube ist kein Wundermittel, mit dem ich alle Sorgen beiseite schieben kann. Aber Glaube, der auf das Kreuz blickt, eröffnet einen Zugang zu der Wahrheit, dass Leben mehr ist, als gesund und stark zu sein, und Heil mehr ist, als körperliche Heilung. Vor ein paar Tagen hatten wir Besuch von zwei betagten Ehepaaren aus unserer alten Gemeinde. Alle vier haben schon viel krankheitsbedingtes Leid erfahren. Beide Ehemänner sind in zweiter Ehe verheiratet, weil sie ihre ersten Frauen ganz früh durch Krebs verloren haben. Alle haben aber auch schon Gottes Hilfe erfahren. Sie sind von Krankheiten wieder genesen, obwohl es zwischendurch böse aussah. Und so war Krankheit an diesem Nachmittag durchaus ein Thema, aber eher so nebenbei. Eine der alten Damen drückte es ungefähr so aus. Eine Krankheit ist eben eine Krankheit und an einer Krankheit werden wir irgendwann sterben. Und dann erzählte sie weiter von dem, was sie so gemacht haben, was sie in der Gemeinde beschäftigt. Und wir spürten deutlich, auch die ganzen gesundheitlichen Einschränkungen halten sie nicht davon ab, aktiv am Leben teilzunehmen, auch aktiv am Leben ihrer Kirchengemeinde, sich des Lebens zu freuen und, soweit es ihre Kräfte erlauben, um andere zu kümmern, weil sie wissen, unser Leben ist geborgen in Gott. Unter dieser Voraussetzung können auch unheilbar Kranke und bedingt Gesunde ein heilvolles Leben führen. Vielleicht hätte unser Besuch es so ausgedrückt, wie der Wiener Jude, Schauspieler und Regisseur Otto Tausig, der mit Ende 80, anderthalb Jahre vor seinem Tod, sagte: Ich hatte einen Herzinfarkt. Meine Hüfte ist repariert, ich krieg vielleicht einen Herzschrittmacher, aber es ist doch ein sehr guter Zustand, dass man auf der Welt noch etwas zu tun hat. Und zu tun haben wir, solange es auf dieser Erde Leid und Krankheit gibt, auch als Gemeinde mehr als genug. Wir wollen einander tragen und füreinander beten. Amen.